Das Jahr 2024 endete mit einer guten Nachricht. Syriens Diktator Assad wurde gestürzt und floh nach Russland. Das ist jetzt genau einen Monat her und seitdem wird über die Rückkehr syrischer Flüchtlinge diskutiert. Fast 1 Million lebt hier, viele haben sich integriert, haben eine neue Heimat gefunden und werden auch als Arbeitskräfte gebraucht. Andere leben seit Jahren von staatlicher Hilfe. Wer darf nun bleiben, wer will, wer muss zurück? Die Debatte ist mitten im Wahlkampf angekommen. Außenministerin Baerbock ist in der vergangenen Woche nach Damaskus gereist, um mit der EU den Übergang in Syrien zu unterstützen. Syriens ungewisse Zukunft. Was wird aus den Flüchtlingen? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Ganz herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Faisal Hamdo ist bei uns. Er ist Physiotherapeut. Er arbeitet in Hamburg und er hat auch ein Buch geschrieben, denn er stammt aus Aleppo und ist 2014 über die Türkei nach Deutschland geflüchtet, ist inzwischen deutscher Staatsbürger und hat Silvester in Syrien feiern können. Ich begrüße Eva Quadbeck, Chefredakteurin und Leiterin der Hauptstadtredaktion des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Guido Steinberg ist bei uns, Islamwissenschaftler und Experte für islamistischen Terrorismus bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei dem Cicero-Magazin und er ist Mitherausgeber des Buches Der Selbstbetrug, wenn Migrationspolitik die Realität ignoriert. Wir haben sozusagen Außenpolitik, Innenpolitik, alles rund um das Thema Syrien, worüber wir sprechen wollen. Herr Hamdo, ich habe es gerade schon gesagt, Sie haben Silvester in Syrien gefeiert, sind seit Ihrer Flucht zum ersten Mal zurückgekehrt. Ihre Schwester lebt noch in Syrien. Wie haben Sie Ihr Land vorgefunden?
Ich hatte zwei Gefühle, als ich nach Syrien gereist bin, endlich nach circa 12 Jahren. Ich hatte einerseits ein Gefühl des Glücks und andererseits ein Gefühl auch der Traurigkeit, weil ich dort auch gesehen habe, wie die Menschen gelebt haben. Viele haben das beschrieben als der langsame Tod. Und tatsächlich ist das so gewesen. In Damaskus, das ist in der Hauptstadt, stellen Sie sich vor, hier in Berlin wären nur 2 Stunden Strom seit 10 Jahren möglich. In dem Ort, wo meine Schwester lebt, seit 10 Jahren gibt es gar keinen Strom. Die Menschen habe ich auch dort erlebt. Sie feiern, endlich können sie auch was sagen und sind sehr glücklich. Und natürlich sind sie auch sehr gespannt, beziehungsweise sie machen sich auch Sorgen, wie es dann weitergeht.
Was für Gedanken haben Sie? Sie sind hier angekommen, Sie haben hier geheiratet, arbeiten als Physiotherapeut in der Uniklinik in Eppendorf. Also gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, ich müsste jetzt da wieder zurück, ich werde da gebraucht?
Ich sage es immer so, ich habe das Glück, zwei Heimaten zu haben zurzeit. Und einerseits ist es, ich lebe auch in zwei Welten. Einerseits lebe ich hier, wenn ich dann auf der Arbeit bin, wenn ich dann mit Ihnen spreche, mit Freunden hier, in deutschen Freunden spreche, dann fühle ich mich auch in meiner zweiten Heimat Deutschland. Und wenn ich dann an Syrien denke, auch als ich in Syrien gewesen war, jetzt vor ein paar Tagen, habe ich das selber auch erlebt, diese Gefühle der Traurigkeit und dieses Elend auch, hat mich auch an vieles erinnert, als ich auch quasi in Syrien mit Angst durch die Straßen gegangen bin. Das Einzige, was sich geändert hat für mich selber, ist, dass ich wirklich durch Syrien einfach so gehen konnte und fahren konnte, ohne Angst zu haben. Mhm.
Aber das Land ist natürlich auch noch sehr zerstört.
Also absolut. Vielleicht, wenn ich hier was noch sagen darf. Als ich dann zurückgekommen bin, wurde ich gefragt, wie war es, Faisal? Eine Person sagte mir, vieles ist kaputt. Dann habe ich gesagt, ja, vor allem die Menschen.
Ja. Herr Steinberg, wenn man das hört, das ist ja ein Beispiel, wie es viele gibt. Menschen, die seit 10 Jahren hier sind, die überlegen, jetzt zurückzugehen. Wie sicher ist die Lage? Wie stabil bewerten Sie die Lage jetzt in Syrien?
Also ich glaube, das sind zwei Fragen, die nach Stabilität und Sicherheit für Menschen. Stabil ist das Land noch nicht, aber die neuen Herrscher haben auch gleichzeitig keine mächtigen Gegner mehr. Alle Einheiten, von denen ich erwartet hätte, dass sie sich wehren gegen den Vormarsch der HTS, haben sich vollkommen aufgelöst. Es scheint keine bewaffnete Opposition zu geben. Plus die HTS ist in einer starken Position. Sie hat die Unterstützung der Türkei. Sie hat die Unterstützung von syrischen Hilfstruppen des türkischen Militärs. Also so ganz grundsätzlich haben wir es mit einer stabilen Situation zu tun in allen ehemaligen Regimegebieten. und auch in den türkisch besetzten Gebieten. Immer mit dem Hinweis, dass nicht ganz klar ist, wie viele Kapazitäten die HTS hat. Mhm. Die Frage nach der Sicherheit ist eine ganz andere. Wenn jemand ein Gegner des Assad-Regimes war, arabischer Sunnit, dann hat er in den Regimegebieten und wahrscheinlich auch in den türkisch besetzten Gebieten nichts zu befürchten. Wie sich das mit der Sicherheit für Alawiten, Christen, Drusen, Ismailiten, Schiiten und vor allem auch für die Kurden dann entwickelt, das werden wir vielleicht schon in den nächsten Wochen sehen. Da gibt es schon einige Hinweise darauf, dass die Lage nicht ganz so gut ist, wie das vielleicht auch der Besuch der Außenministerin suggeriert hat.
Mhm. Frau Quadbeck, war der Besuch der Außenminister, war das so ein Zeichen auch stark in die Innenpolitik? Also, dass man zeigte, wir gehen hier hin, da sind jetzt neue Machthaber, mit denen möchten wir was aufbauen. War das auch so ein Zeichen, wir müssen jetzt darüber reden, ob syrische Flüchtlinge zurückkehren können?
Also klar, das Wahlkampf ist in Deutschland, das muss man immer als Folie sehen. Ich finde, dass es ein gutes Zeichen war, dass sie zusammen mit ihrem französischen Amtskollegen dorthin gereist ist. Auch, dass man so früh gekommen ist, so wie die Begrüßung abgelaufen ist, wirkte sie auf den Besuch nicht gut vorbereitet. Ja, also sowas würde man normalerweise protokollarisch besser vorbereiten. Das mag auch daran liegen, dass natürlich die neuen Machthaber dort noch nicht viel Erfahrung haben, wie man damit umgeht, dass das nicht so pannenhaft wirkt.
Mit dem
ausgebliebenen Handschlag, da hätte man sich auch so aufstellen können, dass zuerst Baerbock begrüßt werden muss. Und wenn sie nicht die Hand bekommt, gibt der französische Außenminister auch nicht die Hand. Also so eine Möglichkeit hätte es gegeben. Und dann zu der Frage, was war das für ein Zeichen? Ja, also das heißt, dass die EU signalisiert ihre Interessen. Deutschland und Frankreich signalisieren die Interessen der beiden Länder, dass man natürlich möchte, einen stabilen Staat dort im Nahen Osten, der möglichst nicht von Russland beeinflusst ist. Das ist ja das, was sich Europa wünscht. Und Baerbock hat da ja nicht eindeutige Aussagen gemacht, wohl das Zeichen der Unterstützung gesetzt, aber eben auch sehr klar gesagt, dass das natürlich nicht bedingungslos ist. Und dann ist eben immer die Frage, was ist die Bedingung? Und geht Europa jetzt hin und sagt, ihr müsst jetzt erstmal sehr demokratisch, sehr westlich werden, bevor als Bedingung dafür, dass wir helfen? Oder sagt Europa, uns reicht eine gewisse Stabilisierung in dem Land, um dann eben auch Aufbauhilfe zu geben. Und sicherlich ist das auch etwas, was immer wieder stückweise bewertet werden muss.
Mhm. Herr Riesing, wie sehen Sie es, dass jetzt halt eben diese Diskussion, wenn man außenpolitisch noch so vieles nicht genau beurteilen kann, dass es aber doch so eine starke innenpolitische Debatte über die Rückkehr gibt? Ist das tatsächlich nur dem Wahlkampf geschuldet oder geht es da auch um was anderes?
Naja, natürlich ist da einiges dem Wahlkampf geschuldet. Migration ist in Deutschland ein Wahlkampfthema. Der Versuch oder der Wunsch, das aus dem Wahlkampf rauszuhalten, ist natürlich unmöglich. Und die Migrationsproblematik emotionalisiert, beschäftigt viele Menschen. Also ist das nicht zu trennen. Mit Blick auf die syrischen Flüchtlinge muss man natürlich sagen, es gibt eine politische Debatte, aber vor allem ist wichtig, eine rechtliche Debatte zu führen. Es geht nicht darum, wer was möchte und wer irgendwie denkt, wer jetzt das größere Herz hat oder so, sondern es gibt rechtliche Grundlagen und wer politisch verfolgt wird, genießt in Deutschland Asyl. Wer subsidiären Schutz genießt, der kann zurückkehren, wenn in dem Land ihm keine Gefahr mehr droht.
Das ist die größte Gruppe der Syrer hier.
Das ist die größte Gruppe.
Subsidiären Schutz.
So, dass diese Wahlkampfdebatte ein bisschen auch verzerrend ist für die wirklichen Gegebenheiten.
Ja. Mhm. Ja, also wie empfinden Sie das? Oder wie wird es in der syrischen Community empfunden, diese Diskussion jetzt darüber?
Also wir als Deutschsyrer sind wir natürlich froh, dass wir in einem Rechtsstaat hier leben, in Deutschland, und leben dürfen. Natürlich solange unsere Verfassung, unsere deutsche Verfassung nicht irgendwie angefasst wird, wie von Herrn Merz oder ne? Weil mit dem Vorschlag, Geflüchtete auszubürgern, das ist, gab es nie in der deutschen Geschichte, außer in der Nazi-Zeit, wie ich mich
Das stimmt so. Natürlich nicht. Das ist nicht so. IS-Kämpfer sind ausgebürgert worden. In der Großen Koalition. Es gibt die Ausnahmeregelung für besondere Gefährder. Und das war der Vorschlag für Antisemiten, für Islamisten, die eine Gefährdung für die innere Sicherheit sind, dort, wo bei der Einbürgerung sozusagen etwas übersehen worden ist, so war das Zitat von Merz, dort auch die Ausbürgerung zu ermöglichen, wie es auch die Große Koalition getan hat.
Ja, das sind aber natürlich ganz wenige.
Aber das die Frage ist ja aktuell was schon möglich. Dafür braucht es ja keine Gesetzesänderung. Genau. Also das ist ja tatsächlich aktuell möglich, so wie Sie es beschreiben, eine kleine Gruppe auszubürgern. Aber Merz hat diesen Vorstoß ja gemacht, weil er offensichtlich das noch ausweiten möchte, diese Möglichkeit.
Genau, es geht um eine begrenzte Ausweitung dieses Problems, aber nicht eine Ausbürgerungs...
Aber trotzdem, die Frage ist ja, wie das ankommt.
Genau, das kommt so an. Das kommt an, dass die Menschen Angst haben. Ich persönlich habe auch Angst, dass irgendwas irgendwann dazu kommt. Wie merken halt, es gibt ja so viele Bewegungen, auch in der deutschen Politik. Wir haben ja bald Wahlen, wer dann gewinnt und wie die Sprache der Politiker auch sich verschärft in die Richtung. Natürlich haben wir Angst. Also mein Wunsch wäre natürlich, dass wir hier in Deutschland sogar die Nazis auch ausbürgern, die aus Deutschland kommen, die Islamisten auch ausbürgern, die hier Verbrechen begehen, irgendwie ausbürgern und von mir aus auf den Mund schießen, aber das geht leider nicht. Wir leben ja in einem Rechtsstaat, das heißt, diejenigen, die Verbrechen auch begehen, sollen auch hier bestraft werden.
Es geht um Doppelstaatler, bei denen die Einbürgerung sozusagen in dem Verfahren übersehen worden ist. So ist das Zitat, dass sozusagen hier eine Gefährdung vorliegt. Und zu suggerieren, dass hier jeder Angst haben muss, das ist eine gefährliche Panikmache. Ich kenne viele Migranten, die froh wären, wenn die innere Sicherheit in Deutschland wiederhergestellt ist, wenn man keine Sorge haben muss, an Silvester durch die Straßen zu gehen. Absolut. Das ist das Interesse von Migranten, von Deutschen, von Eingebürgerten, von Nicht-Eingebürgerten, von allen.
Absolut. Okay, Herr Steinberg, wenn Sie das verfolgen, diese innenpolitische Debatte, alle sagen ja immer, das ist alles viel zu früh. Wie kriegt man es hin, dass man da die Geduld bewahrt oder nach welchen Kriterien oder welche Kriterien muss man anlegen, dass man dann sagt, ja, jetzt ist der Moment, wo man sagen kann, das Land ist so stabil, dann sollen Menschen, dann können sie auch den subsidiären Schutz nicht mehr genießen.
Also ich hab überhaupt keine Probleme damit, dass in dem Moment, in dem das Faktum da ist, das politische Faktum, auch die Debatte beginnt. Wohl wissend, dass in Deutschland dann der Moment, an dem eine Entscheidung getroffen wird, noch weit, weit weg ist. Vor allem deshalb, weil wir uns eben im Wahlkampf befinden, weil wir eine neue Regierung wahrscheinlich nicht vor Mai bekommen. Also damit hatte ich nicht so sehr die großen Probleme. Man muss natürlich im Moment sagen, dass die Situation ungeklärt ist. Das ist das eine. Sie ist allerdings vor allem ungeklärt in Bezug auf die Minderheiten, die ich eben genannt habe. Weil wir wissen, dass da jetzt eine Organisation an der Macht ist, die in der Vergangenheit zumindest fürchterliche Verbrechen begangen hat. In der Regel gegen Syrer, in der Regel gegen Regimeangehörige, aber auch gegen Alawiten, gegen Drusen und so weiter. Da besteht aus meiner Sicht das Problem. Das große Problem besteht aus meiner Sicht nicht bei den allermeisten, die sich in Deutschland hier befinden. Das sind nämlich Menschen, die ja zu Recht vor dem Assad-Regime geflohen sind und für die der Fluchtgrund jetzt entfällt. Warum sollte man nicht darüber jetzt reden, dass das natürlich...
Es geht ja nicht ums Reden, es geht darum, also beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge liegen über 40.000 Anträge, die werden im Moment nicht weiter bearbeitet, aber da sagt die Innenministerin ja auch, man überprüft das jetzt und schaut, würde das aufheben, wenn sich die Lage stabilisiert hat. Die Frage ist nur, nach welchen Kriterien, wo mache ich fest, es ist stabil?
Also ich halte den Schritt für absolut richtig, ganz einfach deshalb, weil das Assad-Regime als allerwichtigster Fluchtgrund, und zwar mit Abstand wichtigster Fluchtgrund, nun einmal beseitigt ist. Wann Syrien denn wirklich stabil ist, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich habe so ein bisschen Zweifel einerseits, weil die HTS insgesamt dann doch eher eine schwache Organisation ist mit nur wenigen 10.000 Kämpfern.
Und die islamistischen Vergangenheit.
Oder
Vergangenheit ist ja die Frage halt eben. Naja. Also, ja, sie war als
Nein, mit einer islamistischen Gegenwart. Ja. Aber ich meine, klären wir das vielleicht mal vorab, weil es mich auch ärgert, dass die HTS hier in den letzten Tagen und Wochen beschönigt wird. Die HTS ist die Nachfolgerorganisation der Nusra-Front. So hat sie sich zwischen Januar 2012 und 2016 genannt. Und die Nusra-Front war zu Beginn ein hundertprozentiger Ableger des Islamischen Staates im Irak. Und der Herr Jawlani, der da jetzt de facto Staatschef ist, war ein IS-Funktionär, der für fürchterliche Verbrechen verantwortlich ist. Sein Geheimdienstchef, der sich jetzt schon anschickt, die Kontrolle über die innere Sicherheit im Land zu übernehmen, war seit 2008 beim IS. Und erst 2012 hat sich dann die Organisation Al-Qaida angeschlossen, 2016 dann von dieser Organisation gelöst und nach außen hin so einen etwas nationalistischen Islamismus vertreten. Und ob diese Organisation jetzt erstens in der Lage ist, wirklich Stabilität herzustellen, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie ihr Verhältnis zu den Minderheiten sein wird. Dass die aber keine große politische Rolle spielen werden, das können wir, naja, zumindest vermuten. Und drittens ist aus meiner Sicht die ganz große Frage, wie sich das Verhältnis zwischen der neuen Regierung und ihren türkischen Patronen und den Kurden entwickelt. Ganz einfach deshalb, weil die Türkei und Damaskus ein großes Interesse daran haben, die Kurdenautonomie im Osten des Landes zu beseitigen. Also es könnte durchaus sein, dass diese scheinbare Stabilität, die wir im Moment erleben, die aus meiner Sicht auch positiv ist, wo es eine ganze Menge Ansätze gibt, innerhalb von wenigen Wochen in einen Bürgerkrieg mündet. Sprich, wir müssen lange abwarten.
Okay, Herr Hamdou, Sie waren jetzt da. Sie haben mit der Frauenbeauftragte der neuen Machthaber sprechen können. Und Sie wollen ja gerne eine Brücke bauen und sozusagen da unterstützen. Also vielleicht schildern Sie noch mal Ihren Eindruck von den neuen Machthabern.
Da würde ich gerne noch mal Ihre Gedanken aufgreifen, was die Sicherheit des Landes innerhalb Syriens betrifft. Erstmal vielen Dank für Ihre politische Analyse. Ich bin kein Politikwissenschaftler, aber ich habe das so erlebt. In Syrien saß vor einer Woche mit Christen, mit Kurden, mit Alawiten, mit Drusen und sogar auch, ich kenne ja ich kann das nicht so gut analysieren wie Sie, also die Anführer der HTS, da wissen Sie ja viel mehr als ich, aber ich kann nur wirklich von den Menschen reden dort, sogar von den Kämpfern, die auch Syrien befreit haben von dem Assad-Regime. Das waren wirklich unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Gruppierungen Syriens. Und um die Christen müssen sich wirklich keine Sorgen machen in Syrien, in Damaskus. Ich habe in Damaskus wirklich viel mehr Weihnachtsbäume gesehen als hier bei uns in Hamburg und in Deutschland. Das hat mich wirklich erstaunt. Ich wünschte mir natürlich wirklich, dass, wo ich auch selber Sorgen habe, ist ja die Kurdenfrage. Ich habe ja so viele kurdische Freunde, die sowohl hier in Deutschland als auch immer noch in Syrien. Da gibt es ja unterschiedliche politische Interessen, sowohl von der Türkei, von der HTS und von den Kurden, also von den politischen Kräften der Kurden. Da ist wirklich meine Angst um die Alawiten, um die Christen in Damaskus, in Aleppo, in Hama. Ich war auch sogar in Homs, wo es auch in den letzten Tagen, vielleicht haben Sie es auch nachverfolgt in den Nachrichten, gab es auch militärische Auseinandersetzungen zwischen den Kämpfern der HTS und den ehemaligen Kämpfern des Assad-Regimes. Und das wurde jetzt quasi beendet vor zwei Tagen.
Das heißt, Sie sehen es nicht so negativ. Sie würden versuchen, weil ich das gerne mal besprechen würde, wie es auch den Frauen geht, weil Sie gesagt haben, Sie haben mit der Frauenbeauftragten gesprochen. Wie sieht man denn aus der Sicht der Frauen auf dieses Regime?
Ich war zunächst wirklich erstaunt, dass wir so einen Termin auch bekommen haben bei der Frauenbeauftragte. Das ist Frau Aisha Dibs. Da gebe ich Ihnen auch recht, dass die jetzigen Politiker Syriens in der neuen Regierung, wenn wir das so nennen können, haben so viel Erfahrung. Merke ich halt. Also wir haben nicht diese politische Floskel. Mit dem Termin ging das auch zack schnell. Wir hatten eigentlich eine Stunde Termin angesetzt und dann saßen wir drei Stunden, was mich erstaunt hat. Und ich habe wirklich großen Respekt davor, dass sie auch uns zugehört hat, stundenlang. Also drei Stunden hat sie uns zugehört. Ich teile nicht alles, was sie sagt und wie sie auch denkt. Ich bin auch anders als sie, aber so ist halt Syrien. Syrien ist wirklich, die Menschen in Syrien sind so unterschiedlich und ich habe ja Schwester, einige denken genauso wie sie, andere denken das Gegenteil. Und ich hoffe nur, es ist mir wirklich ganz wichtig, das hier auch zu erwähnen, wie Syrien sich denn entwickelt politisch, ob es zu einem islamischen Staat entwickelt oder zum jüdischen Staat oder christlichen Staat oder säkulären Staat, ist mir völlig egal. Hauptsache, dass wir in Syrien quasi Rechtsstaatlichkeit haben werden.
Und das ist das Wichtigste. Man kann ja sagen, dass viele, wenn Flüchtlinge zurückkehren, die hier einen Rechtsstaat erlebt haben, dass das ja auch ein Mehrwert ist, sozusagen, um das Land wieder aufzubauen. Wenn man das ja hört, merkt man ja, dass es dann noch so viel Unsicherheit gibt. Frau Quadbeck, wie Wie richtig ist es, Menschen jetzt zurück, also mit einer Unterstützung vielleicht auch eben zu sagen, ihr müsst jetzt zurück?
Ich glaube, dass Deutschland gut beraten wäre, da auch so einen gewissen Pragmatismus walten zu lassen. Also wichtig ist, dass man jetzt auch gerade in Wahlkampfzeiten nicht zu sehr in einen, die müssen jetzt alle wieder gehen, tun, also in einen Ton, der auch das Klima vergiftet, verfällt. Also wenn man sieht, die Gefängnisse, die jetzt geöffnet werden, sich die Geschichten anhört von den Menschen, wie die gefoltert wurden, dann müssen wir rückblickend sagen, hat Deutschland ja auch was richtig gemacht mit der Aufnahme der Syrer. So sehr wir auch vergessen haben zu steuern und es zu begrenzen ab einem gewissen Zeitpunkt, aber die Menschen davor zu bewahren, dass sie so behandelt werden, wie sie in den Assads Folterkellern behandelt wurden, das ist richtig. Und diese Menschen sind ja dann auch zu Recht hier hingekommen, ja, weil sie ihr Asylrecht hier in Anspruch genommen haben. Und was jetzt das Thema Rückkehr angeht, da würde ich uns echt ein bisschen Pragmatismus empfehlen, nämlich selbst wenn jetzt Sie beispielsweise keinen deutschen Pass hätten, Sie sind aber ein jemand, der seine Ausbildung gemacht hat, der hier integriert ist, der hier Freunde hat, der Steuern zahlt, der Sozialabgaben zahlt, ja. Und solche Leute in ihrem Alltag kann Deutschland natürlich gebrauchen. Wir haben Fachkräftemangel. Und da wären wir ja dumm zu sagen, ihr müsst zurückgehen. Und aber diejenigen, denen es nicht gelungen ist, sich zu integrieren, die von staatlichen Geldern leben und die in Deutschland auch tatsächlich keine Perspektive haben, also die es in den letzten 5 Jahren nicht geschafft haben, da sind die Chancen nicht gut, dass sie es in den nächsten 5 Jahren schaffen. Und da wäre der Staat schon gut beraten, in dem Moment, wo das von der Sicherheitslage her möglich ist, dann auch dafür zu sorgen, dass die Menschen in ihre Heimat zurückkehren, die nicht mehr gefährdet sind.
Die Bundesinnenministerin hat das ja auch gesagt, hat den 4-Punkte-Plan vorgelegt, hat gesagt, wer gut integriert ist, hier arbeitet, Deutsch gelernt hat, hier eine neue Heimat gefunden hat, der soll in Deutschland bleiben dürfen. Und auch der Präsident der Handwerkskammer hat gesagt, wir können uns das gar nicht leisten, all die Menschen zurückzuschicken. Herr Rehsing, wie kriegt man das hin, dass man sagt, die einen dürfen bleiben, die anderen müssen aber gehen? Und ist das, also wie soll man damit umgehen?
Ja, Robert Habeck hat das auch gesagt. Ich habe den Eindruck, es ist eigentlich ein breiter Konsens. Und es ist ja auch ganz logisch eigentlich, nur vernünftig. Und ich verweise nochmal darauf, dass wir einen Rechtsstaat haben. Und wer hier integriert ist, Arbeit hat, der hat einen gesicherten Aufenthaltsstatus. Und den kann man auch gar nicht zurückschicken. Wer hier subsidiär schutzbedürftig ist, den könnte man zurückschicken und für den ist es auch vielleicht sogar besser, hier statt hier mit ungeklärter Zukunftsperspektive zu sein, dort, wenn es dort die Sicherheitslage ermöglicht, dann auch zurückzukehren. Wichtig ist doch auch nochmal.
Aber warum wird dann die Diskussion, die wird ja schon sehr hart geführt? Das ist ja nicht. Also das, zum Beispiel diese Verschärfung von Merz, dass er sagt, halt eben die hier eingebürgert sind, aber eine Straftat begehen, die müssen sofort, denen soll die Staatsbürgerschaft entzogen werden. Das ist ja doch nochmal ein härterer Ton. Also das, was wie wir jetzt hier vernünftig miteinander reden, so wird da ja nicht drüber geredet.
Ich glaube, dass auch für das Merz so vernünftig mit uns reden könnte. Also die Problematik, die Friedrich Merz angesprochen hat, hat ja mit Syrien spezifisch nichts zu tun. Hier geht es um Terrorismus, hier geht es um die Gefährdung der inneren Sicherheit Deutschlands, ob das nun Gefährder sind aus Afghanistan, aus Syrien oder aus Saudi-Arabien, wie wir jetzt in Magdeburg gesehen haben, das spielt ja hier keine Rolle. Beim Thema Syrien sollten wir sozusagen uns darauf konzentrieren, was unsere Aufgabe ist. Unsere Aufgabe ist, Menschen, die politisch verfolgt werden, Schutz zu gewähren und Menschen, die in unmittelbarer Kriegssituation Schutz suchen, denen Schutz zu gewähren. Und da müssen wir auch auf unsere Möglichkeiten, wie Joachim Gauck so schön gesagt hat, schauen und müssen schauen, dass wir auch Möglichkeiten schaffen, denen zu helfen, die wirklich in Not sind. Und ich verweise nur noch mal auf die Ukraine. Wir wissen nicht, was in den nächsten Monaten passiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass eine Situation eintritt, wo wir vielen Menschen aus der Ukraine, die in unmittelbar in der Gefährdung von Leib und Leben sind, mehr Schutz gewähren müssen als bisher. Insofern ist es nur fair und normal und anständig, denen, die diese Gefährdung nicht mehr haben, auch zu sagen, ihr müsst zurückkehren.
Ja, es sind über 325.000, glaube ich, Syrer, die hier eben die Bürgergeld bekommen. Herr Hamdo, Sie haben sich gut integriert, haben einen Job hier. Warum haben Sie es geschafft und andere nicht?
Ich habe nicht nur ich das geschafft, es sind so viele, die das geschafft haben. Und ich persönlich kenne ich wirklich sehr, sehr, sehr wenig Syrer, die das nicht geschafft haben. Mhm. Natürlich, Sie reden ja von Zahlen. Das hat vielleicht.
Ja, aber was hat Ihnen geholfen?
Und, also Was mir sehr gut geholfen hat, ist natürlich, dass ich von Anfang an arbeiten durfte, weil ich hier quasi, als ich ankam, die Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 1, das erlaubte mir quasi die Aufnahme eines Jobs und einer Arbeit. Und das hat mir sehr geholfen, weil ich dann in den Kontakt kam, auch mit den Einheimischen, den Deutschen. Warum viele das nicht geschafft haben, das könnte auch daran liegen, weil unsere Asylpolitik auch in vielen Dingen auch ein bisschen schräg ist, dass einigen Menschen hier quasi monatelang oder jahrelang auch nur darauf warten, um zu wissen, ob sie hier bleiben dürfen oder nicht. Und währenddessen auch, dass sie auch nicht arbeiten dürfen. Und dann werden sie irgendwo in Einrichtungen, in Asyleinrichtungen quasi auch getan und dann nur unter sich. Dann werden sie das natürlich nicht schaffen. Viele sind auch traumatisiert von den Kriegserlebnissen. Das können sie auch nicht schaffen. Und viele haben das auch geschafft. Und ich teile auch Ihre Meinung. Wir müssen hier in Deutschland wirklich darauf auch schauen und darauf achten, dass wir hier auch und nicht vergessen, dass wir auch Fachkräftemangel haben. Ich kenne wirklich Stationen in den Kliniken, die komplett von ausländischen Fachkräften betrieben werden. Wer würde denn da arbeiten, wenn wir jetzt, ich rede nicht nur von Syrien, sondern von allgemein, und wenn wir wirklich an Syrien auch denken, wenn ich das noch dazu sagen dürfte, Syrien, was Syrien braucht, und das habe ich auch gemerkt und gespürt, auch in den Gesprächen dort, nicht nur mit den Frauenbeauftragten, die das auch gesagt hat, sondern auch mit den Menschen auf der Straße. Viele und alle kennen ja die deutsche Geschichte und sagen, wir hoffen wirklich auf Deutschland. Wir hoffen auf die Unterstützung Deutschlands. Es geht nicht um das Geld, es geht um die Erfahrung. Deutschland hatte ja zwei Weltkriege erlebt. Das war in einem Gespräch auch mit einer Politikerin dort in Damaskus. Sie hat gesagt, Deutschland hat das wirklich geschafft. Und meine Hoffnung ist, ja, dass wir mit Unterstützung Deutschland, dass wir irgendwann auch Marshallplan für Syrien entwickeln könnten und dann auch irgendwann vielleicht ein Wirtschaftswunder auch erreichen würden. Mhm. Aber das geht nur mit der europäischen Unterstützung.
Ich würde gerne was zu den Ursachen sagen, weil ich glaube schon, dass es tiefergehende Gründe dafür gibt, wer Erfolg hat und wer keinen Erfolg hat. Mhm. Wenn man sich anschaut, wer Erfolg hat, dann sind das häufig Menschen aus den großen Städten, Angehörige der Mittelschicht, ganz unabhängig davon, welcher Volksgruppe oder welcher Religion sie angehören. Das können Sunniten sein, Alawiten, Kurden und so weiter. Das ist ganz unterschiedlich. Die haben häufig Erfolg, ganz einfach deshalb, weil sie gebildet sind. Das kennen wir auch.
Schon eine Ausbildung.
Ja, das kennen wir, weil sie gebildet sind, weil sie eine vernünftige Schulbildung absolviert haben. Die syrische Schulbildung in den Städten und auch die universitäre Ausbildung ist zum Teil sehr, sehr gut. Wir haben aber eben sehr, sehr viele Hunderttausende, die aus ökonomisch und sozial sehr schwachen Gegenden kommen, also aus den Provinzen Deir ez-Zor, Hasakeh, Osten von Aleppo, Raqqa. Viele, die ohnehin nur 6 Jahre zur Schule gegangen sind und damit Analphabeten sind. Viele, bei denen der Schulbesuch geendet hat, weil es während des Bürgerkrieges überhaupt keine Möglichkeiten gab, weiter zur Schule zu gehen. Oder auch dann auf der Flucht in Syrien und dann in der Türkei, es wenig Bildungsmöglichkeiten gab. Und ich sehe vor allem diesen Bruch. Die Leute aus Deir ez-Zor, gerade junge Männer, 18 Jahre Analphabeten, 4 Jahre, 5 Jahre in der Schule gewesen, haben natürlich keine Chance. Was sollen die arbeiten, außer vielleicht für einen Paketzusteller? Aber da, selbst da wird es schon schwierig, wenn man noch nicht einmal
gut,
die erste Sprache
kann. Wenn die Menschen, die hier dann die Chance nicht haben oder nicht nehmen oder wie auch immer, wenn man sagt, man hilft ihnen mit einer Rückkehrprämie irgendetwas, damit sie da ihr Land wieder aufbauen?
Es wird natürlich schwierig, gerade die Leute, die massiv davon profitieren, ohne dass sie eben eine Ausbildung haben, ohne dass sie eine Chance haben, die ja dann auch in Syrien wenig Möglichkeiten haben, aus dem Land rauszubringen. Also da bin ich eher gespannt. Also in der Theorie finde ich das auch sehr richtig, dass man sagt, dass diejenigen, die eben weniger nützlich sind als die anderen, dass die dann zu gehen haben. Aber natürlich haben die ein besonders großes Interesse daran, hier zu bleiben. Ja. Und wie durchsetzungsfähig die deutschen Behörden dann sein werden, da lasse ich mich gerne
über die Migrationspolitik. Unser Problem ist, dass wir Regeln nicht durchsetzen. Ja. Wir reden viel darüber, was müsste man denn tun, und wird die Debatte irgendwie zu verrot und so. Es geht um Regeldurchsetzung. Es gilt unser Asylrecht, es gilt unser Flüchtlingsschutz, und wir müssen uns unsere eigenen Regeln ernst nehmen. Und welche subsidiären Schutz genießt, der genießt eben nur subsidiären Schutz und der muss zurückgehen. Und diese Regel müssen wir durchsetzen und vielleicht sogar im Interesse der Betroffenen selbst. Denn wenn ich mir anhöre, was in den Flüchtlingsunterkünften los ist, das ist doch nicht so, dass diejenigen, die da zwar relativ positive Situation haben, weil sie Bürgergeld bekommen oder so. Aber das ist ja keine Perspektive. Das heißt, wenn wir diesen Menschen sagen, ihr habt hier keine Perspektive, geht zurück, dann helfen wir hier auch, ein Problem zu lösen, um das wir sonst nur herumreden.
Frau Quadweg, wie könnte man das unterstützen? Macht es Sinn da? Es gibt ja Rückkehrprogramme auch für andere Länder. Also da ist ja schon die Idee, dass man das öffnet. Ist es wichtig, dass man den Menschen Geld gibt, dass sie zurückgehen? Oder ist das auch wieder ein falsches Symbol?
Also ich bin schon auch beim Thema Regeldurchsetzung, wobei die Debatte ja immer in dem Moment roh und scharf wird, wenn wir nicht in der Lage sind, unsere Regeln durchzusetzen. Und dann kommen alle möglichen Leute und machen Vorschläge, wie man noch schärfere Gesetze macht, die wir dann auch nicht durchsetzen. Das ist ja Teil des Problems und das ist halt im Moment im Wahlkampf besonders schlimm, das muss man sagen. Das wird sich dann zum Glück, wird ja am 23. Februar gewählt und danach wird sich diese Debatte sicherlich auch wieder etwas mehr auf eine rationale Basis stellen. Was Rückkehrprogramme angeht, klar, man kann das versuchen. Und es ist hier sicherlich auch nur fair, den Leuten vielleicht auch noch eine kleine Starthilfe zu geben. Aber wenn man mal die Zahlen des BAMF anschaut, es gibt Rückkehrerprogramme, es sind ungefähr so 10.000 im Jahr, die das mitmachen. Das ist keine so große Zahl. Also man wird da sicherlich auch noch andere Wege finden müssen, außer dass man das auf so einer freiwilligen Basis macht. Sondern wenn eben klar ist, dass bestimmte Leute ausreisen müssen, dann wird man das eben auch anders durchsetzen müssen. Mhm. Und natürlich sollte man versuchen, es mit so wenig staatlichem Zwang wie möglich, ja, aber dann wiederum mit so viel staatlicher Konsequenz wie nötig durchzusetzen. Und das ist ja immer der Punkt, an dem wir uns tatsächlich schwer tun.
Wie könnte das auch von den Deutsch-Syrern sozusagen unterstützt werden, so ein Prozess?
Aus meiner Sicht, dass erstmal also wirklich die Regeln müssen auch angehalten werden, egal von Deutschen oder von Syrern, von Geflüchteten oder nicht von Geflüchteten. Natürlich, das System hier, das soziale System bei uns, wird ausgenutzt sowohl von Geflüchteten als auch von Nicht-Geflüchteten. Das haben wir, die Statistiken sagen das auch. Ich bin auch dafür und so ist auch meine Erfahrung, wenn ich mit Menschen spreche, die hier noch nicht angekommen sind. Das heißt, seit vielen Jahren sogar die deutsche Sprache noch nicht beherrschen. Sie wollen so schnell wie möglich zurückkehren. Das heißt, sie werden zurückkehren, freiwillig. Und es ist mir ganz wichtig auch zu erwähnen, wirklich diejenigen, die angekommen sind, Ausbildung gemacht haben, Arbeit gefunden haben und jetzt quasi für dieses Land, für unser Land Deutschland auch etwas leisten. Sie sagen mir, eine Person hat mir gesagt, Faisal, ich bin endlich angekommen und ich fühle mich nicht mehr willkommen. Mhm. Was das einen Satz mit einem macht, und insbesondere wenn man noch Kinder dazwischen sind, hat noch Kinder und so weiter. Ihre Analyse ist wirklich sehr interessant für mich, weil ich persönlich habe ganz andere Erfahrungen. Und zwar, mein Vater war Nomade. Und wir kommen aus einer beduinischen Familie. Wir sind in Aleppo geboren, in der Stadt, aber wirklich nicht im Zentrum, sondern ganz am Rande hinter dem Flughafen, wo wirklich viele arme Menschen leben. Mein Bruder, zwei meiner Brüder, die in den Libanon geflüchtet sind und dort gelebt haben, einer war in der Schule nur 5 Jahre und hat im Libanon auf der Baustelle gearbeitet und war in einem Raum für, glaube ich, 3 Jahre, hat er mit 20 Personen übernachtet und geschlafen, weil er auf der Baustelle gearbeitet hat. Und wir kennen und wissen auch, wie die Lage der Geflüchteten im Libanon. Und dann kam er nach Deutschland, war noch minderjährig. Und hier hat er die deutsche Sprache gelernt. Er kann viel besser Deutsch als ich. Mhm. Er hat seine Ausbildung zum Physiotherapeuten auch gemacht und er arbeitet jetzt in einer Praxis seit 2 Jahren. Mhm. Anderer Bruder, genauso, hat die Schule nur 7 Jahre besucht und hat seine Ausbildung hier gemacht als Maler und ist zurzeit als Malermeister. Das heißt, man muss wirklich individuell nachschauen, ja. Individuell und freiwillig. Ja.
Und das sind die Menschen, von denen der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks sagt, die brauchen wir auf jeden Fall, den Malermeister zum Beispiel. Ich wollte noch mal auf eine außenpolitische Sache schauen, Herr Steinberg. Wir haben eh schon über die Türkei, über die Kurden geredet. Also welche Rolle spielt die Türkei und wie kann die EU, wir haben den Besuch gesehen von Baerbock und ihrem französischen Kollegen, also dieses Land weiter unterstützen?
Naja, die wichtigste Frage ist zunächst einmal, was geschieht mit den Sanktionen? Ich glaube, es gibt kaum ein Land, das so scharf sanktioniert ist wie Syrien. Eigentlich müsste man jetzt sagen, naja, diejenigen Sanktionen, die an das Assad-Regime gebunden waren, die wären jetzt zu beenden. Außenministerin hat da jetzt neue Bedingungen gestellt. Aus meiner Sicht wäre jetzt die zunächst einmal theoretische Frage, wie wir denn damit umgehen.
Noch mal ein bisschen, welche Sanktionen und wie die das Land genau treffen? Also wie hart diese Sanktionen des Landes?
Ich muss gestehen, dass ich die auch alle im Detail nicht kenne, weil ich mich natürlich vor allem mit den Sanktionen gegen die terroristischen Organisationen befasst habe. Aber letzten Endes können Sie mit Syrien keine Geschäfte machen. Keine Geschäfte, keine Bankgeschäfte, keine Geldgeschäfte. Sie können beispielsweise, das kennen Sie wahrscheinlich aus der Praxis, Sie können legal kein Geld nach Syrien schicken. Also je nachdem, wo Sie herkommen, können Sie das über Südbeirut machen. Und da wird das Geld dann über Hawala geschickt oder über die Südtürkei. Also das sind so ganz grundsätzliche Dinge. Geschäfte machen. Selbst die Hilfslieferungen sind ein Problem. Je nachdem,
der internationale Flüge soll es jetzt wieder geben nach Damaskus.
Ja, aber das fängt schon an damit, wie bezahlen Sie das Ganze? Syrien ist aus dem Zahlungsverkehr raus. Sie dürfen mit diesem Land, zumindest in der Theorie, keinerlei Geschäfte machen. Dazu kommen noch eine ganze Menge Personen und auch Institutionen, die sanktioniert sind. Und jetzt wird es noch einmal besonders kompliziert. Eigentlich müsste jetzt ein ganzer Packen dieser Sanktionen enden. Ganz einfach deshalb, weil so ähnlich wie bei den Flüchtlingen die Ursache der Sanktionen das Assad-Regime nämlich weg ist. Aber in der Praxis läuft das nicht. Und das haben wir schon beim Besuch der Außenministerin gesehen, die jetzt sagt, nur, das hat die Sanktionen, wenn wir die jetzt aufgeben sollen, dann müssen bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Und jetzt kommt eben die aus meiner Sicht theoretische Frage dazu, wie gehen wir denn damit um, dass eine Organisation, die auf der europäischen, auf der UN-Terrorliste und auch auf der deutschen Terrorliste, die es offiziell nicht gibt, steht, die Macht übernommen hat. Was machen wir denn mit denen? Gegen diese gelten ja auch Sanktionen. Faktisch ist es nun so, dass der Herr Jawlani nach dem Besuch der Außenministerin wahrscheinlich in Deutschland nicht mehr als Terrorist verfolgt werden kann. Aber was ist mit seiner Organisation? Wie gehen wir damit um und was für Rechtsfolgen hat das? Aus meiner Sicht müsste man allerdings vor allem die Sanktionen, die den Zahlungsverkehr betreffen, die irgendeine Art von Geschäften betreffen, die zum Beispiel die Wiederherstellung der Infrastruktur betreffen, die müssten jetzt sehr, sehr schnell beendet werden. Ob das wirklich möglich ist, da habe ich so einige Zweifel. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen erleben, dass die Türkei ihre Hilfen für Syrien massiv ausbaut und sich dann auch die Abhängigkeit des neuen Regimes von der Türkei massiv verstärken wird. Dann immer mit der Frage, was bedeutet das für die Kurden im Land? Ja, die Türkei ist der Patron der HTS und sie ist der Patron der neuen Regierung. Deswegen ist es auch folgerichtig, dass die Europäer da aufgetaucht sind. Ob sie aber die Kraft haben, schnell zu handeln, das wage ich zu bezweifeln.
In einer Zeit, in der es bald eine neue Bundesregierung gibt, wo die Wahrscheinlichkeit, dass Frau Baerbock Außenministerin ist, im Moment nach den Umfragen eher geringer ist. Also das ist ja so eine unruhige Zeit letztendlich. Und die Frau Quattig, was erwarten Sie da? Also welche Rolle wird das noch im Wahlkampf spielen? Und wie viel Stabilität kann man dann sozusagen von so einer Regierung im Übergang dann erwarten überhaupt?
Also ich befürchte, dass Syrien im Wahlkampf viel weniger, eine viel kleinere Rolle spielt, als es sie aktuell eigentlich bräuchte, weil wir gucken nach Amerika, wir gucken auf Trump, wir schauen auf die Ukraine und Putin und schauen, was da wirklich jetzt gerade so global geopolitisch passiert. Und da ist Syrien für Deutschland tatsächlich eher im Hintergrund. Nicht unterschätzen darf man, dass es auch noch Saudi-Arabien gibt, das ein großes Interesse an einem stabilen Syrien hat. Das könnte den Syrern helfen, bis sich Europa mal ein bisschen sortiert hat. Und wenn man dann auf die europäische Landkarte schaut, wir haben jetzt mit Österreich kommt das vierte Land dazu, das eine national-populistische Regierung hat, wie auch immer man das nennen möchte, rechtspopulistisch, ja, in Teilen rechtsradikal, wenn man schaut, was Kickl so alles denkt und möchte. Und deshalb fürchte ich, dass Syrien eigentlich so ein bisschen aus dem Fokus der Europäer rausrutschen wird. Und
Thema Migration an sich ist doch dann.
Aber das Thema Migration, das wird bleiben. Und deshalb wird man natürlich auch darauf schauen, was sich in Syrien tut. Aber eben mit dem besonderen Blick, können wir die Flüchtlinge guten Gewissens nach Syrien zurückkehren lassen, sie dazu auffordern, nach Syrien zurückzukehren oder aber nicht. Also darauf fokussiert sich das Interesse aktuell an Syrien. Natürlich gibt es auch ein Interesse der Europäer, dass Syrien so stabil wie möglich ist. Und natürlich haben die Europäer auch, die ja gerade sehen, wie die Demokratien weltweit unter Druck kommen, ein großes Interesse daran, ein Land dort wachsen zu sehen, das so demokratisch wie möglich ist. Aber das ist auch etwas, was Europa ja nur sehr bedingt beeinflussen kann, unabhängig davon, wie man jetzt mit den Sanktionen umgeht. Und von daher ist das, kann Damaskus sich da nicht wirklich auf Europa verlassen.
Mhm. Herr Resing, wie sehen Sie es? Sie haben das Buch, was Sie geschrieben haben über die Migrationspolitik, heißt, wenn Migrationspolitik die Realität ignoriert, wie ist man jetzt nach den vielen Jahren der Flüchtlingsdebatte, ist man da jetzt weiter? Ignoriert man die Realität weniger?
Ja, es gibt, glaube ich, schon einen Wandel dort. Man kann die Äußerungen von Habeck und von Frau Faeser jetzt ja da zu sehen, dass sozusagen doch es langsam einen Bewusstseinswandel dahin gibt, dass wir hier einen realistischen Blick auf die deutsche Flüchtlingspolitik und auf die Migrationspolitik werfen müssen. Und dieser realistische Blick bedeutet eben, dass wir unsere Regeln durchsetzen. Da waren wir eben schon. Und das bedeutet eben dann auch, dass sozusagen, da wurde eben gesagt, mit nicht so robust Regeln durchsetzen heißt, dass das auch mal robust sein muss. Wenn, wie Herr Steinberg sagt, dass die Syrer, die hier sind, die subsidiär schutzbedürftig sind, die keine Perspektive haben, hier Schutz zu bekommen, die vom aktuellen Regime auch nicht verfolgt werden. Vielleicht müssen wir andere aufnehmen, aber die auf jeden Fall nicht. Vielleicht müssen wir Kurden aufnehmen. Dann müssen wir das auch so durchsetzen. Das ist in Deutschland heftig diskutiert worden mit diesem Begriff, der vom Europäischen Gerichtshof stammt. Brot, Butter, Seife. Nein.
Brotbettseife.
Brotbettseife,
Entschuldigung. Butter gibt es dann schon nicht mehr.
Ja, das ist ja auch nur ein Stichwort, das so hart klingt. Es bedeutet, dass der Anreiz, der durch das Bürgergeld gestiftet wird, hier zu bleiben, obwohl man keine Perspektive hat, dass man diesen kontraproduktiven Anreiz wegnimmt und sagt, Leute, wir helfen euch vielleicht rüber zurückzugehen, aber hier unter den gegenwärtigen gesetzlichen Regelungen. Also das ist ja nicht irgendwie ein Gefühl oder eine
Stimmung. Sollte man dann denen, die aber eine Ausbildung haben und die jetzt, sollte man dann denen...
Die sind
aber
ja nicht subsidiär schutzbedürftig. Das sind ja... Naja. Das sind die, die einen Aufenthaltstitel haben, die eine Arbeitserlaubnis haben.
Es gibt immer dann natürlich irgendwas dazwischen.
Es gibt immer was dazwischen, aber diese 300.000, die in Deutschland subsidiär schutzbedürftig sind, die keine Arbeitserlaubnis haben, die keine Perspektive haben, die sozusagen eigentlich zurückgehalten werden, nur dadurch, also nicht zurückzukehren, weil die Situation so komfortabel ist, obwohl sie sich selbst eigentlich was antun damit, dass sie hier bleiben, weil sie hier gar keine Perspektive haben. Deswegen diesen Menschen zu helfen, zu sagen, komm, ihr habt eine Perspektive in einem Land, in dem ihr nicht mehr verfolgt werdet. Wir können natürlich nicht garantieren, dass, dass es nicht in dem Land weiterhin Unruhen gibt, aber ihr fallt nicht mehr unter den Schutz des politischen Asyls.
Herr Hamdo, jetzt weil wir gleich am Ende der Sendung
sagen, ich darf. Und zwar, wir reden viel von den Menschen, die keine Perspektive hier haben. Ich glaube, wir reden viel mehr über die Menschen, die keine Perspektive hier haben dürfen, mit den Menschen jetzt mit subsidiären Schutz. Sie sollen hier Perspektive haben. Man kann auch darüber nachdenken, ob deren Aufenthaltserlaubnis umgeändert werden kann zu zum Beispiel Aufenthaltserlaubnis mit Arbeitserlaubnis oder Ausbildungserlaubnis. Wie für mich persönlich ergibt das manchmal gar keinen Sinn, wenn wir Menschen hier haben, die hier angekommen sind, ne? Also vielleicht ordentlich angekommen sind, noch nicht, sie haben keine Ausbildung.
Das heißt, und sie wollen illegale Migration legalisieren?
Ja, von den 325.000 Bürgergeldempfänger sind auch 57.000 Schüler und Studenten.
Man dürfen wir wirklich das nicht vergessen, Fachkräftemangel. Man geht jetzt hier, Politiker aus Deutschland gehen durch die Welt und werben quasi für Fachkräfte aus dem Ausland, in dem Ausland.
Ja, die sind aber keine Fachkräfte.
Ja, aber sie können werben, wenn man sie dann unterstützt und ausbildet. Die können werden.
Ja, aber wir haben doch in Deutschland ein Integrationsproblem. Und dieses Integrationsproblem muss benannt werden. Absolut. Aber wir können nicht das Integrationsproblem bei denen lösen, die nach unserer geltenden Gesetzeslage keine Perspektive haben. Dann sonst legalisieren wir illegale Migration.
Okay, wir sind am Ende dieser Sendung. Ich darf mich bedanken für Ihre Schilderungen, Herr Hamdu, auch aus dem, was Sie in Syrien jetzt erlebt haben. Vielen Dank, Herr Steinberg, Frau Quadbeck und Herr Resing. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Morgen sind wir natürlich wieder für Sie da. Und dann fragen wir Musk und Zuckerberg die Macht der Plattformen. Wäre schön, wenn Sie wieder dabei sind. Und Phoenix der Tag geht jetzt weiter mit Stefan Kulle. Bis dann. Tschüss.